Die wollen sich wegdiversifizieren, ne? So, jetzt hier zum Beispiel mit den Volks- und Raiffeisenbanken ist es so, die sagen halt, okay, unser Problem als Bank ist eigentlich, dass links und rechts kommen diese ganzen Tech-Konzerne und die machen immer mehr.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Marian Divkovic. Eine Möglichkeit ergibt sich und Marian hat zugeschlagen. Dabei hat er wirklich an alles gedacht, sogar an einen möglichen Exit. Die Kapitalgesellschaft war sehr schnell gegründet. Wohlgemerkt im Dezember, was bedeutet, dass noch ein Jahresabschluss für die letzten 10 Tage gemacht werden musste. Aber egal, denn das Ziel ist klar. Aber was ist, wenn niemand das Produkt kaufen möchte? Es ist immer ein Vergnügen, Marian sprechen zu hören. Als Venture-Architekt berät er verschiedenste Unternehmen, leistet gute Arbeit und als MCI und WHU-Absolvent hat er ein großes Know-how und ist stets lernbereit. Doch das eigene Unternehmen blieb Marian bisher verwehrt. Und in der heutigen Folge, Marian ist bereits zum dritten Mal zu Gast, sprechen wir über verschiedenste Themen, unter anderem, was die besten GründerInnen sind, was ein gutes Team ausmacht. Jeder spricht ja immer von dem Team, ja, ein gutes Team, jeder braucht ein gutes Team, was Erfolg ist, welche Learnings er aus dem letzten Startup zog und vieles mehr. Was gibt's Neues?
Ja, wow, also tatsächlich hat sich ja auch wieder einiges getan, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, Robert. Danke auch nochmal, dass ich hier sein darf. Es freut mich immer, in deinem Podcast dabei zu sein. Ich habe letztes Jahr tatsächlich versucht, eine neue Firma aufzuziehen, in Vicando. Worum ging's? Am Ende ist letztes Jahr im Dezember die Whistleblowing-Direktive online gegangen. Also das Gesetz ist quasi live gegangen. Und also in Kraft getreten, so. Und worum geht's bei dieser Whistleblowing-Direktive, beziehungsweise in Deutschland hieß das Ganze Hinweisgeberschutzgesetz. Und im Prinzip Firmen ab 50 Mitarbeitenden wurden dazu verpflichtet, dass sie eben ja ihren Mitarbeitenden ermöglichen, dass sie eben ja irgendwie die Whistleblowing, also sprich über Missstände in der Firma berichten. Und genau, und wir dachten uns, ich und mein Co-Founder, wir haben beide bei MVP Factory zu dem Zeitpunkt gearbeitet, ich arbeite immer noch dort, genau, und haben dann gemerkt, hey, wow, also wir haben tatsächlich, also wie sind wir auf die Idee gekommen, ich schaue jeden Tag, bin ich auf urf.at, ich finde diese Seite einfach klasse, Shoutout, und habe dann gelesen, hey, Hinweisgeberschutzgesetz, und wir waren beide so, boah, das könnte doch eigentlich spannend sein. Dann haben wir uns das angeschaut und haben gemerkt, hey, das kann man doch perfekt mit Software eigentlich abdecken. Warum machen wir das eigentlich nicht? Gesagt, getan, haben uns den Markt angeschaut, haben gesehen, boah, es gibt auch schon einige Wettbewerber, aber dachten uns trotzdem, ja, unabhängig davon, dass es schon so viele Wettbewerber gibt, ist doch eigentlich auch ein gutes Zeichen. Es gibt auch viele Bäcker, ne, und trotzdem gibt es Platz für einen weiteren, dachten wir uns auf jeden Fall. Und das Gute an so einem, ja, Markt ist ja zumindest, es war uns dann auch schon ziemlich von Anfang an klar, ohne viel, ja, validieren zu müssen, war uns von Anfang an klar, hey, der Markt ist eigentlich, also es ist ziemlich klar, was wir bauen müssen, wir müssen es einfach nur verkaufen können und let's go. Gesagt, getan, sind Vollgas reingegangen, haben angefangen, das Ding zu bauen, haben da echt eine hammergeiles Produkt gebaut, richtig gut funktioniert hat, haben natürlich auch gleichzeitig Sales, also gleich Sales auch angegangen, ne? So haben echt, ja, wie die Wahnsinnigen probiert, das auch zu verkaufen und ja, 8, 9 Monate später sind wir gescheitert. Was ist passiert? Naja, also am Anfang diesen Validierungsstep, also was ist denn diese Validierung, von der ich gesprochen habe, ne? Also es geht eigentlich darum, ohne viel zu bauen, eigentlich gleich was zu vertesten, am besten durch Interviews oder Smoke-Tests, ne, mit so einem Fake-Produkt. Dadurch, dass wir halt immer davon ausgegangen sind, dass das Produkt eigentlich, also der Markt ist ja da und wir wissen, also es handelt sich ja um ein Gesetz, also die Firmen müssen das doch kaufen. Aber das ist so ein bisschen wie mit dem ganzen Thema Datenschutz-Grundverordnung mit der DSGVO. Muss theoretisch auch jeder haben, aber es gibt wahrscheinlich, und ich finde das Thema tatsächlich sogar sehr wichtig, aber es gibt immer noch genug Unternehmen. Und ich kenne auch genug Unternehmer, denen das immer noch egal ist. Ne? So, und dann kann man sich vorstellen, was mit dem ganzen Thema Hinweisgeberschutzgesetz ist. es war den Unternehmen dann auch einfach echt egal. Ich bin dann auch sehr spät drauf gekommen, dass in Deutschland noch nicht mal zu dem Zeitpunkt eine Behörde gab, die das durchgesetzt hat. Also so quasi, ja, wen interessiert's, oder? So, wir haben am Ende auch, wir haben so zwei Sales Approaches gefahren. Wir haben einmal selber direkt probiert zu verkaufen. Da haben wir wirklich nichts geschafft. Und dann haben wir es auch nochmal über Partner, also wir haben so strategische Partnerschaften aufgebaut, hatten da auch zwei, drei strategische Partner. Und die haben aber in der Zeit, in der wir das Business hochzogen haben, auch nichts ranbracht, ne? So, und dann sind wir so draufgekommen, so, oh wow. Und also, ne, auch in den Gesprächen mit diesen strategischen Partnern, bei der Akquise von denen sind wir dann auch später draufgekommen, ja, wow, die tun sich eigentlich auch alle sehr, sehr schwer. Und die meisten Unternehmen, die interessiert das eben nicht. Und die Sales-Zyklen sind extrem, extrem lang, ne? Also wir sprechen da von 6 bis 8 Monaten. Dann hast du dann auch noch das Problem, dass viele der Firmen, die haben ja meistens schon so eine DSGVO-Software. Und viele dieser DSGVO-Softwares, die bieten das dann entweder for free an, also man zahlt gar nichts, oder um einen ganz geringen Preis. Und wir haben dann gemerkt, wir sind eigentlich in so einem harten Red Ocean-Markt, wo es links und rechts überall Wettbewerber gibt. Die Sales-Zyklen sind extrem lang und gutes Produkt hin oder her. Also ich würde auch sagen, unser Produkt war so UX, UI-Bedienung und hätte zu den Top-Produkten gehört, ne, so. Aber das hat uns dann alles nichts gebracht, ne? Es bringt dir halt nichts, wenn du ein Produkt hast, was keiner braucht, auch wenn es das, also niemand haben will, auch wenn es das Gesetz vorschreibt. Also das war für mich auch ein Learning. Ja, da muss man schon genau aufpassen. Und ich glaube, also nach 8, 9 Monaten war die Luft auch bei uns leer, ne? Wenn du merkst, so, okay, da kommen keine Sales rein, wir pushen, aber es passiert nichts. Und ich habe das ja, wir haben das natürlich auch neben der Arbeit gemacht, ne? Wir haben ja beide Vollzeit gearbeitet, ich als Venture Architect und er als Produktmanager, und das ging halt immer an allen Wochenenden und an allen Abenden. Und irgendwann ist die Luft halt leer und dann hast du keine Lust mehr. Aber ja, um die Story noch witziger zu machen, natürlich, wie sich's gehört, ich habe ja an der WHU, Otto Beisheim School of Management, studiert. Als WHUler wird einem gleich beigebracht, denk von Tag 1 an den Exit. Und wenn du an den Exit denkst, also ne, wenn du die Firma verkaufst, dann musst du natürlich steuersparend denken. Also, und in Deutschland bedeutet das für jeden Unternehmer, mach sofort eine Kapitalgesellschaft auf, ne? Jetzt gibt's in Deutschland die UG. Das ist eine eigentlich ganz coole Rechtsform, weil du brauchst nicht sehr viel Stammkapital. Also da kannst du schon mit, ja, 500 Euro loslegen. Sind auch sehr schnell gegründet. Also wow. Also wenn ich jetzt eine UG brauche, Notar anrufen, das Ding steht in 2, 3 Tagen. Also es ist unglaublich schnell. Aber das Problem ist halt, sobald eine UG steht, dann steht die erstmal, ne? Und so schnell kriegst du die dann auch nicht mehr los, ne? So. Und ja, wie es dann kommt, wir haben dann natürlich noch einen Fehler gemacht. Das war auch, auch nicht so smart. Wir haben letztes Jahr im Dezember die Kapitalgesellschaft gegründet. Also wir haben im Prinzip 3 Kapitalgesellschaften gegründet. Jeder von uns quasi eine, mit der dann die Anteile an der Kapitalgesellschaft hält, die dann quasi das laufende Geschäft macht. Was den Vorteil hat, wenn es dann am Ende zur Veräußerung dieser operierenden Kapitalgesellschaft kommt, dann zahlt man fast keine Steuern, weil das Einzige, was besteuert ist, also wir sprechen dann so von einem 2% Steuersatz, solange man die Gewinne aus diesem Verkauf dann quasi in seinen persönlichen Kapitalgesellschaften, Holdinggesellschaften hält, was super cool ist, weil du sparst dir echt viel Steuern und kannst dann im Prinzip mit deiner Kapitalgesellschaft, mit deiner Holding, kannst halt Aktien kaufen, Immobilien kaufen und so weiter. Genau, also an und für sich ein cooles Konstrukt. Funktioniert halt sehr gut, wenn es dann wirklich zu einem Exit kommt, aber das weiß man ja am Anfang nie. Naja, und so hatten wir dann unsere persönlichen Kapitalgesellschaften im Dezember letzten Jahres gegründet. Klopf, klopf, kommt das Finanzamt und braucht einen Jahresabschluss. Mussten wir einen ganzen Jahresabschluss für 10 Tage oder so erstellen. Jetzt ist das Gute, ja, Grüße gehen raus an die Andrea Horki, meine Rechnungswesen-Lehrerin aus der Handelsakademie Schwarz. das Wissen aus der Hack hat dann schon ausgereicht, dass ich, und dann noch so ein bisschen googeln, ein bisschen ChatGPT, mit ein, zwei Leuten reden, hat dann ausgereicht, um diesen Jahresabschluss dann auch wirklich zu erstellen. Und das deutsche Finanzamt hat es dann auch angenommen. Also, aber weil es dann auch nicht so witzig, ne? Dann musst du für diese Kapitalgesellschaften mal 1.000 Euro an Steuerberater zahlen, um diesen Jahresabschluss anzufertigen. Und ja, jetzt aufgepasst, jetzt haben wir das natürlich alles schon aufgelöst. Aber dann gibt es ein Jahr, es gibt eine Sperrfrist von einem Jahr. Also ist auch eine gute Sache, weil man will halt Gläubigern ermöglichen, dass sie innerhalb dieser Zeit halt einfach nochmal Geld anfordern können. Aber bedeutet für uns jetzt natürlich, dass wir diese Kapitalgesellschaften jeweils nochmal ein Jahr haben. Sprich, ich werde am Ende des nächsten Jahres, also nächstes Jahr, kann ich dann für dieses Jahr nochmal einen Jahresabschluss machen. Und dann muss ich für nächstes Jahr, wenn wir die Dinger dann wirklich schließen, muss ich auch nochmal einen Jahresabschluss, also so eine Schlussbilanz machen. Ne? Also sprich, wir sprechen jetzt pro persönliche Holding eigentlich, ne, sprechen wir von 3.000 Euro, ne, so, was da nicht mehr so viel Spaß macht, ne, aber gut, genau, dementsprechend, wir haben da sehr viel draus gelernt, ich glaube, für mich das allergrößte Learning war, und ich glaube, das ist auch etwas, was ich, ja, seitdem auch viel stärker auch in meiner tagtäglichen Arbeit auch ganz stark wiederfinde, man muss und man Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, aber ich habe so das Gefühl, wenn man das nicht, wenn man nicht selber wirklich auf den Boden fliegt, dann checkt man es einfach nicht. Man muss möglichst billig testen von Anfang an, ohne groß Aufwand, um die allerwichtigsten Hypothesen aufzustellen. Also es ist wirklich, Unternehmertum ist einfach extrem hypothesengetrieben, sehr wissenschaftlich. Und dabei geht es wirklich von Anfang an, allerkritischsten Hypothesen aufstellen, diese testen mit Experimenten, Konfidenz steigern, laufend mit weiteren Experimenten und dann langsam so Stück für Stück immer mehr Geld reinstecken, also sobald die Konfidenz steigt. Aber wenn ich am Anfang schon weiß, hey, ich kriege das Ding an niemanden verkauft, dann brauche ich gar nicht groß weitermachen. Ne? Also ich fand es auch ganz cool, in dem Buch, was ich mir auch dazu letztens durchgelesen habe, da haben sie einfach von Early Adoptern geredet und haben gemeint, man muss es eigentlich hinkriegen, so einen Early Adopter ganz, ganz am Anfang zu überzeugen, das Produkt zu kaufen und mit dem dann einfach gemeinsam das Produkt mitentwickeln. Weil wenn du schon so jemanden am Anfang gewinnen kannst, dann weißt du, irgendwie muss da ein Product Market Fit sein. Und wenn du es niemand, wenn du es nicht mal schaffst, irgendjemanden zu überzeugen, brauchst du irgendwie gar nicht anfangen. So. Hängt natürlich auch alles sehr, sehr vom Produkt ab, kann man jetzt nicht extrem generalisieren, aber genau, war auf jeden Fall eine ganz große Lesson learned für mich. Und ich habe auch gelernt, also ich weiß zwar, vielleicht wahrscheinlich, wird, wenn jetzt hier ein Jurist sitzen würde, da würde wahrscheinlich was ganz anderes sagen, aber sehr pragmatisch würde ich sagen, ein Unternehmen erst dann gründen, wenn es wirklich, wenn dir irgendjemand eine Rechnung stellen will. Also das ist so mein Gefühl, ne, so, also zumindest eine Kapitalgesellschaft würde ich jetzt nicht nochmal so schnell gründen, auch wenn es in Deutschland sehr schnell und sehr pragmatisch geht. Ich würde erstmal abwarten, bis ich so weit bin, dass ich merke, okay, irgendjemand will mir Geld geben und ich brauche ein Bankkonto dafür, ich muss eine Rechnung schreiben, dann würde ich es machen. Davor finde ich, ja, vielleicht würde ich auch erstmal mit einem Einzelunternehmen starten, so, weil da kann man auch einfach Einnahmen-Ausgabenrechnungen machen, genau. Ja, aber das war auf jeden Fall die Indicando-Story. Ja, war super cool, hat super viel Spaß gemacht, viele Learnings. Ja, man muss halt immer wieder auf den Boden fliegen und das Nächste kommt bestimmt. Ich bin auch, ne, so, es braucht dann wieder so ein bisschen so eine Zeit zum Recovern, so hier in Berlin, der Berliner Winter nähert sich ja auch gerade schon wieder ein bisschen, es wird kälter, dann hat man auch wieder mehr Zeit und ja, die nächste Idee wird da auf jeden Fall kommen.
Wie viele Rechnungen wurden gestellt am Ende des Tages?
An Kunden?
Ja.
Naja, wir hatten ja keine.
Also gar keine?
Also wir hatten, nein, wirklich. Also wir hatten.
Aber kann man nicht die Plattform dann verkaufen? Also,
ach genau, gedacht, das ist ein sehr guter Punkt, sehr, sehr guter
User
Punkt.
User Experience und gut, man kann super, ja sagen, okay, super, integrieren super, super. In irgendein anderes Unternehmen, die was das auch kostenlos genau, anbieten.
Genau, ja. Ach, sehr gut, dass du das gerade angesprochen hast, weil das hatten wir tatsächlich auch. Ja, wir haben die probiert, die Software zu verkaufen. da auch sehr viele Learnings gemacht. Tatsächlich an großen deutschen Mittelständler. Und das ging super fix. Ne? Also ich war vom Speed überrascht. Ich kannte da jemanden und habe dem so geschrieben und das ging dann ratzfatz. Ne? So, der meinte so, oh, okay, ihr wollt die Software verkaufen, cool, spannend. Lass uns da einen Call machen. Dann sind wir in diesen Call und haben direkt mit, sein Chef war dann auch da und dann so saßen wir beide da und ich sag so, okay, ja, was steht an? So, was wollt ihr? Ne? Und dann meint er so, du Marian, du weißt ganz genau, was wir wollen. Also lass mal die Karten offen halten. Ihr wollt das Ding verkaufen, wir wollen es kaufen. Wie viel Geld wollt ihr haben? Ja, dann haben wir über das Geld gesprochen, haben generell ein bisschen gesprochen. Uns haben auch alle sehr viele Gemeinsamkeiten mit der gleichen Uni vereint, was natürlich geholfen hat. Also ein starkes Alumni-Netzwerk ist da natürlich sehr wichtig. Wenn wir beide nicht auf der gleichen Uni gewesen, hätte es wahrscheinlich nicht so einfach funktioniert. Genau, wir hatten dann so eine Technical Due Diligence, ne, eine Tech-DD, wo sie sich quasi, wo wir dann nochmal in, ja, mit ihrer, die haben quasi mit einer Agentur gearbeitet, witzigerweise auch der Gründer auch mit, auch an der gleichen Uni wie ich war, also so ein gutes Dreiergespann, also man konnte sehr offen und einfach reden mit den Leuten. Genau, die haben sich damals unsere Software angeschaut, jetzt haben die noch nicht, sind die noch nicht mal ganz tief in den Code reingegangen, haben sich das aber alles angeschaut, die Architektur. So auf den ersten Blick schien eigentlich alles gut, und ja, dann hat man gewartet, ne, so ich war total aufgeregt, habe mit vielen Leuten gesprochen, als wir ihnen den Preis genannt haben, haben wir auch mit ja, vielen Leuten gesprochen, haben selber kalkuliert, haben auch nochmal einen Abschlag getroffen. Und ja, dann wartet man und denkt sich, okay, was ist jetzt? Und am Ende, genau, haben die sich bei mir gemeldet, haben gemeint so, hey, lass uns doch an dem und dem Tag telefonieren. Und ich war ehrlich gesagt sehr guter Dinge, weil ich mir dachte so, okay, krass, also wenn die nichts von mir haben wollen, dann würden die doch jetzt hier einfach an der Stelle Ciao sagen, oder? Und was passiert? Ja, wir haben dann diesen Call. Ich weiß noch, ich war da in Spanien, ne, auf so einer Dachterrasse. Wir waren auf so einem Company Offsite. Ich habe auf diesen Anruf gewartet und war schon extrem nervös. Und dann klingelt das Handy. Ich gehe ran und bin so, ja, hey, okay, ja, wie sieht's aus? Ja, Marian, wir wollen die Firma nicht kaufen. Das ist echt so ein Moment, da denkst du so, oh, nee. Das hätte eine so geile Story sein können und der Betrag wäre auch echt cool gewesen. Und dann, genau, haben sie uns halt gesagt, also am Ende hat es an zwei Sachen gescheitert. Einerseits ja teilweise Architektur, weil sie eine größere, sie wollten unsere Software in ihre Compliance Suite integrieren, aber das hat halt da wohl nicht reingepasst erstmals. Das war so ein Teil, aber ja, der größere Teil war dann wohl auch der Betrag, den wir gefordert haben und ja, das Gegenangebot, was auch die Agentur gestellt hat, was die für das Geld, was die den quasi sowas bauen können, vor allem considering, dass die Agentur hat ja für die diese Compliance Suite schon gebaut und da stand ja dann auch schon sehr viel, sprich so ein zusätzliches weiteres Modul zu bauen, war dann in dem Fall wohl gar nicht so teuer, wie angenommen. Und das wusste ich jetzt auch gar nicht bei der Verhandlung. Genau. Aber gut, es waren, it was worth a try. Wir haben es probiert. Ja, wir haben danach, also jetzt kommt vielleicht auch gleich die nächste Frage, die sich hier viele stellen, ist ja, warum habt ihr es dann nicht nochmal probiert zu verkaufen? Ehrlich gesagt, danach waren wir total demotiviert. Ne? So, wir haben uns dann nochmal überlegt, wollen wir jetzt nochmal 10, 20 Leute anschreiben? Und da war dann so, ja, eigentlich nein. Also, wenn hier irgendjemand in dem Podcast Interesse hat an so einer Whistleblowing-Software, kann auch in Österreich verwendet werden, meldet euch bei mir. Wir können über den Preis sprechen. Ist sehr performant. Da kriegen wir schon irgendwas hin. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber man kann es probieren.
Aber genau. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, also was war jetzt so der größte Fail, also insgesamt, weil wir haben im ersten Podcast, glaube ich, über Jobheld gesprochen, dann hat es ja noch genau. die Lederjacken gegeben aus Mexiko oder Spanien.
Lederjacken, genau.
Ja, genau. Hat es ja auch noch
genau. gegeben.
Genau. Oder gesagt hast, du musst mir irgendwie mal erklären, wie eine Rechnung ausschauen muss, damit man es von der Steuer absetzen kann oder die Umsatzsteuer zurückbekommt. Oder
Wahnsinn.
Irgendwie sowas,
Ja, was war der größte Fail? Also ich glaube, das war schon die erste Gründung. Das Thema mit den Lederjacken, das war schon ein großer Fail. Das war so pure Naivität, ne? Da sind wir so, okay, lass einfach Lederjacken, lass das einfach machen. So mit einer Naivität reingegangen, dass sich die Balken biegen. Also wir hatten ja, also auch Fun Fact, ne? Also das ist ja eigentlich ein sehr witziger Tag heute, ne? Ich habe damals, also das war ja damals mit einem Freund aus der Uni, der hat halt so gesagt, also was das Team angeht, meinte er ja damals, komm, wir machen das. Ich habe hier auch noch zwei aus meiner Heimat. Wir haben hier das Mädel, die Alina, sie kann Design, da gibt es den Stefan, der ist ein guter Buchhalter, der kann Buchhaltung recht, ne, so ist bei einem Big Four, und dann gibt es noch dich und mich, ne, und wir machen das, ne, so. Ich habe diese anderen zwei Leute bis heute noch nie persönlich getroffen. Und heute, und es ist ja schon lange her, ne, wann habe ich das denn gemacht? Das war so 2018, 2019, ne, so 2017, 18, 19, so in den Dreh rum, ne, so, und wir sprechen jetzt, ne, nach was? 6 Jahren oder so, treffe ich heute diesen Stefan zum ersten Mal, weil Niklas und Stefan heute zufällig in Berlin sind. Und das ist doch einfach so witzig. Naja, und da sieht man mal so die Naivität. Ich glaube, diese Naivität ist auch gut, ne, so, und es ist auch wichtig, solche Fehler zu machen. Ich kann auch heute sehr gut drüber lachen, aber ja, weil durch solche Fehler lernt man, und ich glaube, mit jedem Ding mehr, was man macht, kommt man halt näher, also versteht man eher, okay, worauf muss man wirklich achten, was sind wirklich so doofe Fehler, die man wirklich vermeiden kann. Und ich glaube, ich habe im Studium mal gehört von jemandem, also wir haben am MCI ja immer wieder so solche Talks gehabt, und da war eine Speakerin, die hat gemeint so, ich habe 9 Unternehmen gegründet und das 9. hat funktioniert und mit dem mache ich jetzt richtig Cash. Und ich dachte mir so, 9 Unternehmen, so kann das sein? Naja, und ne, so, ich denke mir jetzt so, ich habe jetzt auch so das dritte Ding so irgendwie ein bisschen gegen die Wand gefahren, also wirklich gegen die Wand gefahren, nicht nur ein bisschen. Und ja, next, ne, so, man muss halt einfach, glaube ich, immer dranbleiben und immer weiter probieren, bis man was findet, was wirklich passt. Und ich glaube, bei Indicando habe ich jetzt auch so gemerkt, Passion ist ein ganz wichtiges Thema für so ein Thema, also dieses Whistleblowing-Thema. Ich fand das einfach so cool als Opportunity, ne, aber ich habe, ehrlich gesagt, ich hatte nicht so viel Leidenschaft für das Thema. Und diese Leidenschaft, die drückt sich dann aus im 8. Monat, wenn du merkst, du machst keine Sales, ne? Also das ist der Moment, wo du Leidenschaft brauchst für ein Thema, dass du dann nochmal sagen kannst, hey, komm, wir krempeln nochmal alles um, machen nochmal alles anders, geh nochmal einen anderen Weg, probier nochmal mehr Sales, probieren mehr. Aber das geht wirklich nur dann, wenn du Leidenschaft für ein Thema hast. Und das hatten wir in dem Moment ja auch gar nicht, ne? So, also deswegen, ja.
Was war das Projekt, was am meisten Leidenschaft gebracht hat? Oder wo du am meisten Leidenschaft gehabt hast?
Ich glaube, so am Anfang wahrscheinlich bei den Lederjacken, weil ich fand das super cool und super spannend, aber habe dann auch gemerkt, habe dann eher gegen Ende gemerkt, dass doch nicht mehr so Wahnsinn war, ne, so, ja, vielleicht ist das auch wirklich so ein großes Learning für mich, ne, so, weil ich schaue, also ich tendiere dazu oft gern so auf Opportunities zu schauen, irgendwie so, ah ja, das ist eine coole Opportunity, cooler Space, let's do it. Ich bin da auch dann immer sehr schnell, wenn ich merke, boah, das könnte super spannend sein. Ich glaube, es ist vielleicht wichtig, sich noch näher damit zu beschäftigen, bevor man dann wirklich drauf springt, genau.
Ich glaube, dass die Lösungsbegabung nachlässt, oder? Also wenn man halt weniger Leidenschaft hat, dann, klar, kann eine tolle Möglichkeit sein, aber die Lösungsbegabung und das Finden von Lösungen lässt halt einfach nach.
Klar.
Was würdest du sagen, ist denn deine Leidenschaft?
Was ist meine Leidenschaft? Tatsächlich, das ist ein sehr guter Übergang, Robert. es ist ja tatsächlich das Unternehmertum, das Venture Building. Ich arbeite ja bei MVP Factory immer noch als Venture Architect. Im letzten Podcast haben wir auch so ein bisschen drüber geredet, so diese Mischung aus, du bist Berater und Unternehmer. Also meine Leidenschaft ist ja das Unternehmertum am Ende des Tages, ne? So, ich verbringe in meiner Freizeit viel mit dem ganzen Thema. Meine ganzen Freunde sind Unternehmer. Ich höre da ganz viele Nachrichten, News, ne? Und ich arbeite auch ja in meiner Arbeit jeden Tag als Unternehmer. Und vor allem, was in den letzten, was dieses Jahr auch vor allem ganz stark ein großes Thema war, war auch das Thema Venture Building bei mir, auch in der Arbeit. Und da hat sich ja tatsächlich ja auch einiges getan. Ich habe angefangen, mit den Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland zusammenzuarbeiten. Und wir haben mit denen ein Venture-Studio aufgebaut. Jetzt für alle diejenigen hier, die nicht wissen, was ein Venture-Studio ist. Venture Studio ist einfach so ein im Unternehmen quasi eine Unit, die sich nie mit quasi einfach der Inkubierung neuer oder auch mit dem Investment neuer Startups beschäftigt. Sprich, da gibt es meistens so ein Investment-Team, die haben halt irgendwie einen Fonds, ne, und investieren dann einfach in Startups. Da gibt es auch eine Investment-These, basierend der, die dann investieren. Also einfach wie so ein literally Venture Capital, also Corporate Venture Capital, ne? Also so ein CVC. Und dann gibt es halt auch noch diese Build Units. Und in diesen Build Units, da bauen die halt, inkubieren die halt wirklich Startups, ne? Da gibt es auch eine Building Thesis, hängt dann immer sehr davon ab. Also ich habe ja auch schon in mehreren Venture Studios mitgearbeitet, eben zum Beispiel auch das von, also wir haben ja auch mit DB Schenker, in der größten Logistiker weltweit, haben wir auch ein Venture Studio gebaut, habe ich auch länger drin gearbeitet, so Ideen gesucht und validiert und eben jetzt mit den Volks- und Raiffeisenbanken halt auch mal so dieses Build-Studio, also dieses Venture-Building-Studio ja auch mit aufgebaut. Und das war für mich eine unglaublich spannende Erfahrung, ne? So, weil das Spannende an diesen Venture-Studios ist halt, du kannst halt, also ich sag mal, das durchschnittliche Investment, da sprechen wir so von circa 1,36 Millionen, ne, so im Jahr. Aber die Rendite ist durchschnittlich sehr, sehr hoch. Also es kann wir sprechen von so einem Internal Rate of Return, internen Zinsfuß von bis zu 53%. Also ist schon sehr ordentlich. Und die Anzahl an Venture Studios, die ist ja wirklich exponentiell, ne? Also wir merken gerade, es gab 2019, ich glaube, das letzte Mal, als ich mir mal was angeschaut, also 2019 gab es irgendwie 560 Venture Studios, was schon sehr beeindruckend ist. Also immer mehr Corporates steigen auf den Zug auf. Warum machen die das? Die wollen einfach über ihr Kerngeschäft hinaus halt einfach raus innovieren und merken, hey, wir wollen eigentlich weiter, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir haben zum Beispiel auch mit einer Firma zusammengearbeitet, die Zündkerzen produziert. Ja, und Zündkerzen ist vielleicht nicht unbedingt die Zukunft mit der E-Mobilität. Und die wollen sich wegdiversifizieren, ne? So, jetzt hier zum Beispiel mit den Volks- und Raiffeisenbanken ist es so, die sagen halt, okay, unser Problem als Bank ist eigentlich, dass links und rechts kommen diese ganzen Tech-Konzerne und die machen immer mehr und auch diese ganzen Startups und die greifen immer mehr unser Kerngeschäft an. Und machen, also ein ganz gutes Beispiel ist ja Amazon, ne? Oder Apple ist noch ein besseres Beispiel, ne? Apple hat gestartet hier mit einem iPhone, ne? So stinknormales iPhone, Handy, Hardware, nichts Besonderes. Okay. Aber mittlerweile gibt's Apple Pay. Okay, das hat aber auf einmal nicht mehr so viel mit Handy, also mit Hardware zu tun, ne? Auf einmal machen die Software, was ins Banking reingeht. Es gab ja auch diese Partnerschaft mit Goldman Sachs, wo es die Apple-Kreditkarte gab, in den USA zumindest. Und da hat man natürlich so als Bank, ist halt dann die Überlegung, okay, wenn die das können, können wir das auch. Also ist halt die Frage, okay, das sind unsere Core-Banking-Services, aber was sind denn die Services drumherum, ne? Was ist denn sonst noch spannend? Wie zum Beispiel das Thema Bauen und Wohnen, ne? Das ist zum Beispiel ein Fokusfeld. Was kann man denn da machen, ne? Zum Beispiel das Thema Sanierung, ne? So, okay, Leute sanieren. Wie können wir Leuten helfen? Wie können wir Hausbesitzern helfen, dass sie ihre Häuser besser sanieren und gleichzeitig aber unsere Assets besser nutzen, ne? So, und was ist das Spannende an diesen Corporate Venture Studios, vor allem an diesen Building Units? Was ist so deren Existenzberechtigung oder der unfaire Vorteil gegenüber Startups? Ist halt einfach, wenn du es hinkriegst, du hast halt diese Corporate Assets. Und wenn du die nutzen kannst, dann hast du einen unglaublich unfairen Vorteil, weil du hast extrem viel Kohle, aber du hast auch andere Ressourcen, ne, mit denen du halt einfach schneller als die Startups sein kannst, ne? So in der Theorie. In der Praxis gibt es auch sehr viele Gründe, warum diese Studios dann oft nicht funktionieren. Und ich habe das in der Vergangenheit auch immer wieder mit Unternehmen und auch generell, also jetzt nicht nur Venture Studios, auch warum Corporate Venture Building nicht funktioniert. Ich finde das ganz spannend. So, ich sehe immer wieder, so Politik ist ein großes Thema. Unglaublich, 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 unglaublich. Also, es gibt, dann werden Projekte nicht gekillt oder man kann die Richtung nicht ändern, ne? Und das Wichtige für Startups ist ja, okay, wir lernen was Neues und wir müssen Richtung ändern, ne? Und manchmal kann die Richtung halt wirklich 180 Grad sein, aber das geht manchmal nicht, weil wenn man das machen würde, dann, ja, würde man kein weiteres Geld bekommen, weil dann passt das auf einmal nicht mehr in das Corporate rein. Dann gibt es so Dinge wie das ganze Thema Incentivierung, dann kriegen die Gründer eventuell keine Shares. Okay, ist ja auch noch fair, wenn man dann irgendwie am EBIT oder irgendwas beteiligt werden würde, aber dann fehlt das auch und kriegen sie einfach nur hohe Gehälter. Und dann hast du irgendwie, und das bringt mich zum nächsten Fakt, einfach falsche Personen, also Mitarbeiter, die nicht qualifiziert dafür sind, die kaum Incentivierung haben. Und die sind dann da in diesen Gründerrollen, verdienen 130, 150.000 Euro, leben ihr Leben und tümpeln so vor sich hin, haben natürlich zero Risiko, ne? So, also, und haben aber auf der anderen Seite auch null Incentivierung, das Ding irgendwie groß zu machen, ne? So, und dann fragt man sich dann teilweise als Corporate, hey, nach 5 Jahren oder so, warum ist hier nichts rausgekommen? Ja, klar, wenn du die falschen Gründer anlockst, die schlecht incentivierst und es extrem politisch ist in der Firma, ja, dann wird es halt einfach schwierig. Und ich merke auch, so die Qualifikation der Mitarbeiter in den Units, in diesen Innovations-Units ist auch extrem, extrem wichtig, ne? So, weil wenn du da Leute hast, die natürlich so eine 9-to-5-Mentalität haben und keinen Bock haben, so eine extra Meile zu laufen, das ist auch sehr, sehr schwierig. Und ich merke auch so, und das ist eigentlich der Final Nail in the Coffin, ne, so der letzte Nagel im Sarg, ist eigentlich so, wenn man es nicht schafft, als Corporate Startup die Ressourcen von der Firma zu nutzen und in dieser Politik dann auch noch gefangen ist, dann wird es halt super schwierig, weil dann bist du in dieser Firma, du kannst irgendwie, du tust dir sehr schwer, Geld von der Firma zu kriegen und gleichzeitig, und du schaffst es auch sehr schwer, Ressourcen zu nutzen. Und dann bist du eigentlich schlechter dran als Startup. Du bist nicht agil, du bist langsam, du kannst nichts machen, ne? So, und das ist so, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Genau, und jetzt zumindest bei den Volks- und Raiffeisenbanken der bisherigen Zusammenarbeit hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben so ein erstes Venture auch schon gebaut, darüber kann ich jetzt leider noch nicht sprechen. Haben aber schon ein erstes Venture gebaut, geht so in Richtung sechsgleich energetische Sanierung und haben, genau, sind da jetzt so quasi in dieser Validierungsphase. Super, super spannend, macht super viel Spaß, ne, so, und wir merken, wir können so gut die Ressourcen von unseren Partnern nutzen, was halt super ist, ne, so, also wir merken, wir können da schon mit einem Speed vorantreiben und genau, die sind da auch voll dabei und so macht es natürlich voll Spaß, ne, und für mich war das jetzt vor allem in dem letzten Jahr super spannend, mal so ein Venture-Studio einfach von null aufzubauen und jetzt halt auch einfach in diesem Studio jetzt wieder laufend Startups, Ideen anzuschauen. Und ich glaube, ich habe im letzten Jahr vor allem ganz stark gelernt, wie schaffst du es von wirklich einem ganz hohen Suchfeld, sprich, du sagst hier, erneuerbare Energien, ne, so, das ist dein Startpunkt, wie schaffst du es von da zu einer Idee, ne, so, also wirklich, und das in einem sehr durchstrukturierten Prozess und das für mich eigentlich mega nice, ne, so, genau, und das war, glaube ich, für mich, und da liegt halt auch wirklich, um deine Frage jetzt zu beantworten, da liegt auch wirklich so ganz stark meine Leidenschaft, also das Gründen von Firmen, Identifizieren von spannenden Geschäftsmodellen und die dann auch aufzubauen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß und auch mit Corporate Zusammenarbeit macht mir auch sehr viel Spaß, ja.
Wie entscheiden die dann, was für ein Unternehmen passt? Also wenn du sagst, erneuerbare Energien, wie ist dann wirklich der Prozess? Weil Vor allem muss ja das Startup bereit sein zu verkaufen oder zu integriert zu werden. Also da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Stellschrauben und wie geht man da vor und gibt es da auch noch externe Berater, die was oder so Verhandlungspartner oder was ist jetzt da der Prozess?
Genau, also investiert man ja, oder baut man, ne? Ja, nein, hängt einfach von der Investment- bzw. Building-Thesis ab. Also investiert man, ne? Also wirklich, da gibt es eine ganz klare Investment-These. Also ich kann es dir zum Beispiel bei Schenker sagen, zumindest die Building-Thesis, war bei Schenker immer, okay, es muss was mit Logistik zu tun haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für die gewesen. So, genau, so Logistik und Supply Chain, genau, Logistik und Supply Chain. So, eins. Dann, es muss Software as a Service sein, also es muss Software sein, das war dann auch klar, ne, so, und mit den zwei Sachen fällt natürlich schon ganz, ganz viel weg, ne, so, und bei denen hat es, glaube ich, auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch das Geschäftsmodell musste auf B2B sein, ne, macht ja auch Sinn, ne, Schenker ist ja auch ein wahnsinns B2B-Play, ne, so, und wenn du dir die drei Kriterien schon mal annimmst, dann kannst du ja schon mal sehr, sehr viel rausschmeißen, ne, aus dem Pot, ne, so, und dann musst du dich schon ganz stark fokussieren, ne, so, und das ist halt bei jeder Firma anders, ne, so, jedes Studio entwickelt für sich seine eigenen Kriterien, nachdem es selektiert, und ich meine, also, und ich meine, wenn es dann ums Investment geht, spielen ja dann auch noch andere Themen natürlich rein. Also wenn du dann sagst, soll ich in ein Startup, bestehendes Startup investieren, ja, hängt es halt sehr stark von der Phase ab. Ich kenne mich nur beim Pre-Seed eigentlich aus. Pre-Seed ist so wirklich die allererste Runde. Und da schaut man eigentlich immer auf zwei Sachen. Ist der Markt groß genug und ist das Team gut genug? Ne? So, weil ein gutes Team kann, und die Idee ist egal. Also wenn du jemanden hast, der bei der Boston Consulting Group, und das ist wirklich so die Denkweise von von deutschen, vor allem europäischen Investoren ist, okay, wenn die Person in Harvard studiert hat und bei der Boston Consulting Group gearbeitet hat als Unternehmensberater, dann ist die so smart, und wenn der Gründer von der Person irgendwie an der, keine Ahnung, am MIT studiert hat, und dann auch irgendwie bei Google gearbeitet hat als Engineer, dann sind die zwei so ein starkes Team, dann kann die Idee noch so schlecht sein von denen, ich gebe denen doch lieber Geld. Die werden das schon rausfinden.
Ist das wirklich so?
Die Realität ist, dass es nicht wirklich so ist. Ja. Genau, aber das ist so, ich habe, ne, so, wir reden, also, wie, also Investoren in Europa, die sagen halt, die wollen halt möglichst Risiko minimieren. Ne? So, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass Investoren in Europa oft das ganze Venture Capital nicht ganz verstanden haben, weil eigentlich geht es um extrem viel Risiko und die Investoren hier in Europa, die wollen möglichst wenig Risiko eingehen und deswegen investiert auch gefühlt jeder nur in Software. Also wirklich B2B, Software as a Service, let's go. Das ist das, da investiert die, also das ist das Allerliebste. Ja, genau. Gut. Wir haben ja auch noch keine Investoren gesucht. Wir haben das ja auch gebootstrapped, weil wir haben uns immer gesagt, wir können eigentlich alles, was wir brauchen. Brauchen keine großen Investoren. Genau. Aber ich glaube, ob man sich Investoren reinholt oder nicht, das muss man sich, glaube ich, am Anfang einfach die Frage stellen, weil es ist natürlich ein ganz, ganz anderes Spiel. Ne? Also wenn du wirklich die Investoren reinholst, dann muss dir eins klar sein, und das ist jetzt auch nochmal so ein Shoutout an alle Gründer hier. Wenn ihr euch Investoren holen wollt, überlegt euch, die geben euch jetzt einen Betrag, der erste Investor, der gibt dir jetzt der gibt dir 500.000 Euro oder der gibt dir eine Mio. Sagen wir mal, eine Mio ist leichter, ne? So, gut. Dann musst du dir die Frage stellen, schaffst du es, dem in 10 Jahren, in 5 bis 10 Jahren irgendwie 10 Millionen zurückzugeben, diesem ersten Investor, ne? So, und jetzt denk mal drüber nach, es werden noch andere Investoren reinkommen in der zweiten, dritten, vierten, fünften Runde, die dir noch mehr Geld geben werden. Und denen sollst du aber auch irgendwie allen das Zehnfache von dem zurückgeben, ne, so, was sie dir jetzt gerade in die Hand gedrückt haben. Du musst eine echt große Firma bauen. Du musst danach suchen. Das ist das, ne, so, weil Venture Capital ist ein reines Hit-Modell, ne, so 9 von 10. Funktionieren nicht, aber das Zehnte, das gibt dir das Zehnfache zurück, was du irgendwie denen gegeben hast, und dadurch hat sich alles gelohnt, ne? Damit arbeiten die, und ich finde, als Gründer muss man sich immer die Frage stellen, will ich das machen und bin ich auch bereit, dieses Risiko einzugehen, weil Das bedeutet natürlich, dass man immer Risiko maximieren muss. Man muss das Risiko so stark maximieren und ist auch ganz stark von externen Kräften getrieben und muss das auch wirklich 10 Jahre, also so, es kann wirklich bis zu 10 Jahre dauern, ne? So, und jedes Mal, wenn man wieder eine neue Runde raced, steigt das Risiko und die Stakes steigen und es ist so, und mit jedem Level, was du erreichst, also bedeutet nicht, dass du, also ne, klar, du kannst Shares so mit der Zeit langsam verkaufen und dadurch so ein bisschen dich absichern, aber es kann auch immer passieren, dass das Ding in die Luft geht, aus irgendeinem Grund, ne, so, weil du dann auf einmal doch, irgendwie hast du die Zahlen verfehlt, irgendwie hat irgendwas nicht geklappt. Ist halt ein High-Risk-Game, muss man sich halt anschauen, ne? Und ich glaube, so Investoren, die schauen halt natürlich sehr stark auf, vor allem also in der Pre-Seed, weil ich meine, ganz, ganz am Anfang, du hast ja nicht viel, du kannst auf keine Zahlen schauen. Also ganz am Anfang sind Zahlen ja eigentlich ziemlich egal, ne? So, deswegen, wenn es ein großer Markt ist und ein gutes Team ist, dann hast du zumindest so dieses Risiko schon mal so minimiert. Dann weißt du so, okay, es sind spannende Gründer, der Markt ist groß, also da gibt es auch viel Raum, um sich auszuspielen, auszutoben. Dann ist es eigentlich schon mal ganz, ganz spannend. Und ich merke so, zumindest jetzt auch in den letzten 2 Jahren, was auch immer mehr wichtig war, vor allem wenn Gründer so ein bisschen schwächeres Profil aufweisen, ist dann auch so ein bisschen das Thema, gibt es schon Traction? Ne? Hat man schon Kunden, 2? Ne? So, ist da schon was? Und ich kann auch jedem nur empfehlen, bevor ihr euch Investoren reinholt, schaut doch einfach, dass ihr ein Produkt so weit habt, dass ihr schon mal 1-2 Kunden habt. Weil wenn man natürlich schon mal 1-2 Kunden hat, kann man auch viel leichter in diese Verhandlung reingehen. Dann kann man zumindest immer sagen, hey, ich brauche dich ja gar nicht. Und wenn du in eine Verhandlung reingehst mit dem Mindset, ist mir das egal, dann ist es viel leichter zu verhandeln, wie wenn man weiß, boah, ich bin so abhängig von dem. Genau, also deswegen, ich glaube, es tut vielen Gründern gut, wenn sie erstmal schauen, dass sie ihr Produkt so weit kriegen, mal 1-2 Kunden zu gewinnen, bevor sie das erste Geld raisen. Weil dann weiß man auch wirklich, für was man das Geld verwenden will und was man mit diesem Geld anstellen will. Und kann, also man hat so eine laufende Maschine und man denkt sich, okay, ich brauche jetzt einfach ganz viel Benzin, damit das Ding schneller und effizienter und mehr Dampf macht, so, ne, so, ist das wirklich meine persönliche Meinung, macht das, glaube ich, viel mehr Sinn, als wenn man dasteht ohne Maschine, erstmal Geld und dann mal schauen, genau.
Und
Entschuldigung, Maria. Ich wollte nur noch sagen, das ist so dieser Investmentbereich und beim Building-Bereich, ja, sehr einfach Investment-These und dann schaust du dir diesen Bereich an, schaust dir die Wettbewerbe an, schaust dir an, okay, könnte das spannend sein? Okay, es gibt 1-2 Wettbewerber, spannend. Ist der Markt groß genug? Ist vor allem das Problem groß genug? Man redet vor allem sehr viel mit potenziellen Kunden, man redet mit den verschiedenen Zielgruppen und schaut, ob die wirklich Interesse dran haben. Und wenn man merkt, hey, irgendwie sind ja so diese 3 Themen, Desirability, Feasibility, Viability, ne, so einmal Desirability, ne, so, wollen Kunden das? Ne, so, also ist da ein Problem, was zu lösen ist? Okay, wenn die sagen ja, cool, dann überlegst du dir, okay, können wir das Ding eigentlich bauen? Ja, wir können das bauen, also es, ne, so ist möglich, wir haben die Ressourcen, also mit unseren Ressourcen können wir das Ding bauen, okay, top. Und dann ist der Markt groß genug, also haben genug Leute das Problem, ne, so, also nicht nur eine Person, sondern haben genug dieses Problem und sind bereit dafür zu zahlen, dann, wenn alle diese 3 Sachen mit Ja beantworten kannst, dann gehst du bei einem Venture-Building-Studio in dieser Build-Unit, dann gehst du in diesen, okay, jetzt bauen wir das Ding. Genau.
Wie erkennt man ein gutes Team? Weil das würde oft gesagt und da gute Gründer und so weiter und der Titel sagt ja nichts aus oder was die Person studiert hat oder erlebt hat. Ich meine, du bist WHUler und vielleicht sogar ein Praxisbeispiel und du bist ja ein smarter Mensch und hast schon viel miterlebt, aber trotzdem passieren halt einfach Fehler, dass man im Dezember eine Kapitalgesellschaft gründet und viele weitere Dinge, aber was macht dann ein gutes Team aus? Also was sind da die Metriken, um zu sagen, das ist ein gutes Team?
Also ich glaube, da wird jetzt jeder auch was anderes sagen, also ich, ne, so zumindest das, was ich immer mitbekomme, so Word on the Street in Berlin, in was dir an der WHU beigebracht wird, ein gutes Team hat gute Marken im CV. So, Das ist das, was ich von jedem VC höre, gute Marken im Lebenslauf. Ne? Also du warst an einer Top-Uni, warst an, bei Top-Arbeitgebern und dann sehen dich die Investoren als guter Gründer zumindest an, so in der ersten Sekunde. Also dann bist du fundable, so, darum geht es eigentlich. Aber ich glaube, ein guter Gründer, also zumindest das, was ich immer so, und das hast du natürlich auch an der WHU und sonst auch überall gehört, ne, so, aber die anderen zwei Sachen sind einfach, also das, was ich am Anfang gesagt habe, da geht es einfach nur um das Thema, kriegst du schnell Geld oder nicht. Aber ich glaube, ein guter Gründer, der ist vor allem sehr, sehr leidenschaftlich, also ein gutes Gründerteam, ne, hat eine extrem große Leidenschaft für deine Idee. Also ich würde darauf sehr stark setzen. Hat einen guten Founder-Idea-Fit. Ne? So, wenn jetzt irgendwie, kommst du zu mir her und erzählst mir, also ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ein guter Freund von mir, der hat ein letztes Jahr, also es war eigentlich ganz spannend, der hat letztes Jahr so ein Coaching-Programm aufgezogen. Ich war da auch Teil davon. Ich fand das so gut. Das war wirklich absurd gut. Also da Product Market Fit war so da, wir haben das alle so gefeiert. Wir waren so der zweite Batch. Und dann hat der aber, dann ist er danach zu Entler gegangen und hat dann, er hat mir das damals in einem Spaziergang erzählt, da hat er gemeint, ich habe jetzt ein LLM AI Startup. Und ich war so, du machst was? Und der ist da reingegangen und hat das dann jetzt ein Jahr gemacht und jetzt wieder rausgegangen und macht jetzt tatsächlich wieder sein Coaching-Programm und hat jetzt irgendwie die nächsten zwei Batches einfach schon voll, ne, und sucht schon die Leute für die dritte Kohorte, also für die nächste, ne, und das Ding läuft wie eine Rakete, ne, und bei dem anderen Ding ist er dann raus, obwohl sie eigentlich Funding hatten und auch schon im nächsten Fundraising waren und eigentlich auch Product Market Fit hatten, aber er hat es einfach so nicht gepackt, ne? Deswegen, ich glaube, es hat ihm einfach nicht gefallen, er hat keinen Spaß dran gehabt, ne? So, und deswegen glaube ich, wichtig ist ein guter Founder-Idea-Fit, ne? So, weil, ne, wenn ich dich jetzt frage, ne, so dieser eine Kumpel von mir, der hat mit AI auch nicht so viel am Hut gehabt, ne? So, deswegen, keine Ahnung, wenn du mir jetzt herkommst um die Ecke und sagst mir, hey Marian, hast du irgendwie 300.000 Euro, ich würde gern Lederjackenunternehmen gründen, ich würde sagen, ja Robert, was hast du mit Kleidung zu tun, ne? Und du sagst mir gar nichts, ich finde es einfach geil, dann würde ich sagen, wie kommst du jetzt darauf, ne? So, überleg dir das nochmal, ob du da wirklich weitermachen willst, ne? So, deswegen, also gute Gründer haben einen guten Founder-Idea-Fit, ne? Also die Idee passt gut zum Background, ne? So, weil wenn jemand 20 Jahre lang in der Logistik gearbeitet hat und macht dann ein Logistikunternehmen, ja, okay, ich sehe es, ne? So, also ich glaube, Founder-Idea-Fit haben gute Erfahrungen in diesem Bereich einfach. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass so dieser unfaire Vorteil auch, ne? So kann, also ein guter Founder kann auch ohne viel Erfahrung in einem Bereich, ne? Man kann sich einarbeiten, ne? Aber ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz gut, wenn Leute schon aus einer Branche kommen. Ne? So, daher finden die meisten ja dann auch so, identifizieren sie die Probleme. Ich glaube, gute Gründer haben sehr viel Perseverance, also sehr, sehr viel Ausdauer. Ne? Sie, unabhängig davon, wie dieses Unternehmen, wie es dem Unternehmen geht, ob sie im Up und Down sind, die bleiben dran. Also ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viele Freunde, die so, ja, nur alleine gründen, also so ein Mann-Person oder zwei Personen, ne, also aber nie mehr als das, wirklich so zwei, die dann so kleine Unternehmen gründen, ne, so, und so das Mantra verfolgen, start small, stay small, also einfach eine kleine, coole Firma bauen und damit verdient man so Kohle, ne, und passt, ne, und man baut nie so dieses große Ding draus. Und ich sehe so, die da drin erfolgreich sind, machen das einfach schon seit 4-5 Jahren, ne? So, ein bester Freund von mir, der Dominik Sober, der macht das jetzt, glaube ich, echt auch schon wirklich 4 Jahre und der hat halt auch schon so 6-7 Produkte gebaut, ne? So, und bei manchen lief es gar nicht, ne? So, und der ist einfach dran geblieben, immer wieder ein neues Produkt gebaut bis er schließlich eins gebaut hat, wo der Product Market Fit so stark war. Der lebt jetzt mittlerweile von seinem jetzigen Produkt HelpKit. Und ich glaube, das ist halt einfach das Wichtige, ne? So dieses Dranbleiben. Ne? So, also gute Gründer bleiben halt auch einfach dran. Ne? So, und ich glaube auch, ein gutes Gründerteam zeichnet halt auch aus, dass jeder Gründer bringt sehr unique Fähigkeiten an den Table. Also jeder hat so seinen Bereich. Ne? Es gibt so diesen einen, boah, das ist der krasse BWLer, ne? Und die sind sehr komplementär zueinander dann. Ne? So, es gibt diesen einen BWLer, der macht Sales, der macht, ne, so, redet mit Kunden, versteht das Produkt, ne, so, und dann gibt es vielleicht diesen Tech-Guy, ne, so, der ist unglaublich gut im Programmieren, ne, so, der kann das Ding programmieren, oder vielleicht ist der auch noch mehr produktgetriebener, kommt ja immer auf die Person drauf an, aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man, also, was man auf jeden Fall verhindern sollte, irgendwie Doppelrollen, ne, so, es braucht keine zwei BWLer, ne, so, irgendwie zwei BWLer, so, oder noch schlimmer, so drei BWLer und das war's. Ne? So, oder das ist so das Bild. Vierter. Ja, oder noch ein Vierter. Und das ist halt wirklich etwas, was auch an meiner Uni sehr oft in der Vergangenheit passiert ist. So an der WHU, ne? So, du hast so diese zwei BWLer und das ist wirklich so das Standardprofil dann, ne? So diese zwei BWLer und die bauen dann so ein Tech-Produkt, ne? So und du merkst dann auch, dann ist die Tech auch gar nicht so geil, weil dann arbeiten die erst, dann holen die sich Geld, dann arbeiten die mit einer Agentur und dann baut man das irgendwie und das läuft und das geht, ne, und irgendwann später kümmert man sich dann so um die Tech, ne, so, wo ich dann glaube, so komplementäre Teams sind einfach viel stärker, ne, und ich glaube deswegen ganz wichtig, wenn ihr irgendwie merkt, ihr habt in eurem Team zu viele Doppelungen, es macht keinen Sinn, ne, so, also lieber kleineres Team und dafür, hey, gibt's eine Person für alles, ne, so, und weil dann hast du auch mehr Fokus, ne, ist ja auch so ein bisschen Adam Smith, Wealth of Nations, ne, Division of Labor ist es halt einfach, ne, so, du wirst viel effizienter, ne, in dem Ganzen, was du machst, ne, und wenn, genau, deswegen kann ich halt, also ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, stark komplementäre Teams zu haben, genau, das ist, glaube ich, auch noch ein Ding. Und ja, natürlich, ne, also wie am Anfang gesagt noch, gute Gründerteams, klar, wenn die schon ein bisschen Arbeitserfahrung haben, ist gut, aber ja, und all diese, ich sag mal, jeder Punkt, den ich jetzt hier genannt habe, hilft natürlich, ne, so ein bisschen Risiko zu minimieren und ist natürlich gut, aber am Ende, du kannst auch alles erfüllen und es gibt genug Leute, die haben das auch alles erfüllt und die haben trotzdem Firm gegen die Wand gefahren, ne, also deswegen, ja, Perseverance, dranbleiben, Ausdauer, immer wieder versuchen, ne, so, es ist, in der Theorie ist immer alles leicht, es ist auch sehr einfach als Berater irgendwelchen Firmen zu sagen, hier, so baut man Firmen, so geht Corporate Venture Building, so baut man Unternehmen, aber das Zeug kann auch trotzdem gegen die Wand fahren, ne, so, und das kann unterschiedlichste Gründe haben, deswegen, ich glaube, man muss einfach dranbleiben und einfach immer weiter probieren, bis man es hinkriegt, ne.
Aber ist ja ein bisschen so beim Agenturmarkt dasselbe, oder? Weil dieser Vergleich mit den Beratern, ja, genau so muss man es machen. Viele Agenturen haben einfach nur Schwarz-Weiß-Logo und sagen, ja, na, deine Marke braucht Farbe und du brauchst eine Bildmarke. Viele Agenturen haben einfach eine Wortmarke und viele sagen, okay, du musst viel mehr Marketing machen, du musst SEO-Optimierung machen, du musst viel mehr Social-Media-Marketing machen, die Strategie etc. Wer macht denn das von den Agenturen? Ja. Also, und du musst viel präsenter wirklich sein und so weiter und raus mit dem Ganzen und viel mehr Kampagnen machen und so weiter. Wie viele Agenturen machen Kampagnen für sich selbst? Also es ist halt immer ja so Wissen und Erkenntnis. So mehr, also wann oder Wissen und Erfahrung, ja, also was ist da der Unterschied? Also wenn man etwas erfährt oder diese Erkenntnis, das ist halt, okay, mach's für mich selbst. Das ist halt super schwierig, weil so für das eigene Unternehmen das dann zu machen oder wenn man dann selbst in der Rolle ist, kommt man drauf, also einfach ist das gar nicht. Und das ist eigentlich, also das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt einen Übergang wagen, weil wir waren jetzt dann bei Gründern und auch Marketing jetzt auch, oder wie baut man Unternehmen, wie macht man das? Wer ist so der beste Gründer, der was dir einfällt, den du persönlich kennst?
Der beste Gründer.
Oder Gründerin.
Also, genau, oder Gründerin, genau. Also zumindest mein All-Time-Favorite ist tatsächlich ist mein bester Kumpel, der Dominik. Dominik Sober, absolute Legende. Ich finde, der hat das einfach cool gemacht. Weißt du, so ich persönlich bin kein großer Fan von VC-backed Companies. Ich habe auch genug Freunde. Ich habe gesehen, was das mit denen gemacht hat. So, ist einfach tough, ne? Und deswegen bin ich ein größerer Fan vom Bootstrapping. Und ich finde, Dominik hat das einfach richtig cool gemacht, ne? So, ich kenne ihn seit 2017 und ich weiß noch, er hat damals angefangen, sich einfach zu Programmieren beizubringen, ne? So, und hat dann einfach so langsam angefangen, Produkte zu bauen, wo er irgendwie selber Probleme hatte und immer wieder ein Produkt gebaut und ne, es hat halt nicht geklappt, ne? Ich meine, gut, er hat immer alles allein gemacht, da bin ich kein Fan von. Also ich würde persönlich nicht alles allein machen. Ich würde mir immer noch eine zweite Person dazu holen, mit der ich das zusammen mache. Dann macht es auch alles mehr Spaß und man kommt weiter voran. Aber ich fand das einfach immer sehr, sehr beeindruckend, wie er ja einfach laufend immer wieder neue Produkte auf den Markt gebracht hat. Und dann, ja, einfach diese Firma aufgebaut hat, ohne große Investments, ne, und auch einfach so ein bisschen die Gegenthese bewiesen hat, also zumindest so, wie ich es halt sehe, so die Gegenthese aufzeigt, dass man kann auch ohne Investoren gründen und erfolgreich sein. Man muss keine Riesenfirma bauen, ne, also, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, so ein riesiges, also so ein neues Apple zu bauen, das Risiko ist so hoch und also können wir eher Lotto spielen gehen, ne? So, es wäre wahrscheinlicher, dass wir da gewinnen. Und deswegen finde ich halt einfach, macht es halt an der Stelle, ist es auch spannend, mal zu sagen, hey, warum ist mein Ziel nicht, einfach eine Firma zu bauen, die 200.000 Euro Umsatz macht jährlich, ne? Eine Softwarefirma, die 200.000 Euro Umsatz jährlich macht. Ich bin der BWLer und hier, ich habe noch einen Techie, eine Produktperson, und wir zu zweit zusammen bauen jetzt so ein Ding und schauen, dass das 200.000 Euro Umsatz im Jahr macht. Gut, jetzt Steuern und bla bla bla, deswegen stimmt es jetzt nicht ganz, was ich jetzt als nächstes sage, und Kosten und Co., aber dann kann man das ja einfach hälfteln und dann kriegt jeder 100.000, so, stimmt natürlich nicht.
Steuerabschluss, ne? Das muss man auch noch machen.
Genau,
Kapitalgesellschaft.
Genau. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, davon lässt sich auch sehr gut leben. Ne? So, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Firma baut, also dass jemand erfolgreich ist, der eine Firma baut, die 200.000 Euro macht, also das ist doch viel wahrscheinlicher, als eine Firma zu bauen, die eine Milliarde baut, weil die eine Milliarde Euro Umsatz im Jahr zusammenkriegt, weil das ist das, was, das ist ein Unicorn, ne, das ist das, was Investoren sehen wollen, ne, so, das war mal ein Ghost Student, ne, so, oder ist es, keine Ahnung, ich weiß es gerade gar nicht, und deswegen sage ich einfach so, Leute, es gibt nicht nur Venture Capital, ne, ihr könnt auch einfach bootstrapped gründen und ich finde das eigentlich viel entspannter, und das fand ich einfach an Dominik cool. Ne, der ist einfach dran geblieben, der hat das über mehrere Jahre gemacht, immer wieder was Neues gemacht und das deswegen auch ein gutes Vorbild hier an der Stelle. Und ich fand das einfach cool. Einfach eine gute Gegenthese zu dem, was man sonst überall hört, wie Gründer sein müssen. Ne, so, weil natürlich viele Gründerprogramme werden auch finanziert vom Staat und natürlich hat der Staat auch auch von Unternehmen und das Interesse ist natürlich immer, Jobs zu schaffen, ne? Jobs maximieren, Wirtschaftsstandort Österreich groß zu machen. Und den Wirtschaftsstandort Österreich bringt es natürlich nicht sehr viel, wenn ich und du jetzt zusammen zu zweit eine Firma gründen und die uns jeweils 100.000 Euro aufs Bankkonto spielt, ist das natürlich nicht so geil. Wäre natürlich schöner, wenn wir eine Firma bauen, die noch 50 Mitarbeiter hat, ne? MitarbeiterInnen. Klar, das wäre natürlich schöner, aber ja, ich glaube, man muss sich einfach die Frage stellen, was für eine Art von Gründer man sein will, genau.
Bevor ich zu den Abschlussfragen komme, das wären dann drei Fragen, habe ich noch eine Zwischenfrage. Hast du eine Biografie von Steve Jobs gelesen?
Ich habe die mal angefangen zu lesen, aber
von Walter Isaacson.
Ja, genau. Ich habe die ersten 10 Seiten gelesen und dann war ich so, okay. Ja.
Okay, weil es gibt andere. Es gibt Becoming Steve Jobs. Also mir war das, ihr habt die nicht gekannt, ihr habt die gekauft. Und es ist ganz interessant, weil du das gesagt hast, so Milliardenunternehmen wie Apple. Und es wird von einer ganz anderen Perspektive beleuchtet, als wie die Biografie von Walter Isaacson. Weil das ist ein Journalist, der was über 20 Jahre lang den Steve Jobs begleitet hat und hat ganz andere Insights und hat den zum ersten Mal bei Next kennengelernt. Und der Steve Jobs hat alles so aufgebaut, die komplette Firmenstruktur von Next, damit sie 1 Milliarde machen könnten. Also der ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir kaufen jetzt die ganze Infrastruktur, weil wir werden irgendwann 1 Milliarde machen. Weil wenn man das dann umstellen müsste von ein paar Millionen auf Unternehmen, was wächst, das würde viel zu viel kosten. Wir bereiten jetzt alles vor. Fabrik war so aufgebaut, dass sie am Tag genau so viel Next Computer produzieren hätten können, dass sie in 1 Jahr genau auf 1 Milliarde gekommen wären. Also einfach total banal im Endeffekt, weil da war halt alles überdimensioniert und alles maßlos übertrieben. Ich kann die Biografie sehr empfehlen, also ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ganz andere Sichtweise und viel authentischer finde ich, also viel mehr Insights. Aber ich würde jetzt einfach zum Abschluss übergehen. Also das war gerade so ein kurzer Hinweis wegen deiner 1 Milliarde und Apple-Vergleich.
Genau.
Was ist Erfolg? Weil das ist ja so schwierig, also ich habe ja viele Menschen befragt und ich würde jetzt da ein bisschen was vom Weg nehmen, also die Werte, also so, wenn man schaut, okay, was macht eine Person erfolgreich, wie viel Freude hat man bei der Arbeit, welche Werte trägt der Person in sich oder auch welchen Beitrag leistet man, wie erfüllt ist man auch dabei, und das ist eigentlich ganz wichtig, weil nur weil man einen Beitrag leistet, heißt nicht, dass man erfüllt ist, oder man kann erfüllt sein und keinen Beitrag leisten, also man kann erfüllt sein und Waffenproduzent sein. Das geht ja auch. Vielleicht sind es ja Verteidigungswaffen, könnte ja auch sein. Aber auch so der monetäre Gedanke, weil also du hast ja ganz am Anfang so den Bäcker angesprochen. So, es kann ja noch einen Bäcker geben. Und der kann ja mega erfolgreich sein in dem, was er macht, wenn er das einfach mit Leidenschaft und mit einem gewissen Enthusiasmus macht. Also, was ist so deine Definition von Erfolg?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mir die noch nie gestellt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, für mich Erfolg hat wahrscheinlich sehr viel mit Erfüllung zu tun. Ne? So, und ich glaube, natürlich, einerseits hat Erfolg was auch mit Geld zu tun. Ne? So, wie viel Geld verdient man? Ne? So, ich glaube, das ist schon ein Thema. Aber auch mit Erfüllung. Also ich glaube, für mich ist halt Erfolg jetzt auch, hat auch nichts unbedingt damit was zu tun, ob ich, keine Ahnung, jetzt könnte man sagen, hey, ich bin ein super, also ich bin wirklich gar nicht erfolgreich, was das Unternehmertum angeht, weil ich da diese ganzen Firmen gegen die Wand gefahren habe. Aber gleichzeitig sehe ich mich da schon sehr erfolgreich, ne? Weil ich habe es halt probiert, ich habe viel dabei gelernt, ich habe viel dabei mitgenommen und ich, also mir hat das extrem viel gegeben, ne? Auch wenn ich da jedes Wochenende irgendwie dran gearbeitet habe und auch wenn es jetzt am Ende nicht geklappt hat, für mich war das trotzdem Erfolg, ne? Auch wenn es ein Fail war, so, weil ich einfach für mich sehr viel mitnehmen konnte. Also ich glaube, für mich ist ein großer Faktor, kann ich was lernen oder kann ich was dabei lernen bei dem, was ich mache, und solange ich das kann, dann bin ich erfolgreich im Leben, ne? So, weil man wird immer wieder scheitern, ne? So, und wenn man dann zumindest lernen aus dem ziehen kann und es dann nächstes Mal ein bisschen besser nochmal machen kann, ich glaube, dann ist man erfolgreich, ne, so vielleicht auch sehr unabhängig vom Geld, genau. Ich glaube, das ist für mich das Allerwichtigste, und ich glaube tatsächlich, dass die Leute sich gar nicht so oft diese Frage stellen, deswegen ja, gute Frage an der Stelle.
Aber jetzt hätte ich, weil du gesagt hast, die hast dir so noch nie gestellt, ich hätte eigentlich jetzt eine andere Frage gestellt, aber ich stelle jetzt einfach diese Frage. Welche Frage solltest du dir viel öfter stellen?
welche Frage? Genau, ich glaube, welche Frage sollte ich mir öfter stellen? Mensch, vielleicht stimmt die Richtung noch.
Ja, ist
weiß
sehr
nicht. Gut. Vielleicht, ja, also stimmt die Richtung noch. Ne? So, also, ja. Und ich glaube immer wieder einfach so, stimmt die Richtung noch in der Beziehung? Stimmt die Richtung noch in meinem Job? Stimmt die Richtung noch in der Familie? Stimmt die Richtung noch? Also ich glaube, dass die Frage, die will ich mir in der Zukunft auch viel mehr stellen. Darum, also das weiß ich zumindest, dass, also die Erkenntnis hatte ich auch vor ein paar Tagen und bin gerade auch wieder sehr viel am Umkrempeln im Leben. So, deswegen, ich glaube, das ist eine Frage, die sich Leute oft stellen sollten, weil man tendiert dazu, sehr gemütlich zu werden im Leben. Und dann, ja, hört man auf, irgendwie sich zu verbessern, voranzuschreiten. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man sich viel öfters stellen sollte. Stimmt die Richtung noch?
Kennst du die 4 Fokussierungsarten, die es gibt?
Nein.
Super, weil jetzt kann ich eingreifen. Laut Johann Hari gibt es 4. Also es gibt Spotlight, das ist quasi das Tun der Aufgabe, das Hier und Jetzt. Es gibt Starlight, das ist, was ist die Priorität. Es gibt Daylight, darum geht es quasi Klarheit, Ziele, was möchte man. Und es gibt Stadium Light. Er beschreibt es eigentlich als Ebenen, ist ja das mehr Schichtungen, weil im Endeffekt greifen die ineinander. Also du kannst Aufgabe machen, solltest dir aber auch zugleich die Frage stellen, ist das Ziel klar, ist die Klarheit da und nicht unbedingt, was ist die Priorität, sondern dass die ineinander greifen. Und das Stadium Light, das beschreibt er eben, dass man ein kollektives Ziel auserkoren oder besprechen sollte oder formulieren sollte, damit andere mitarbeiten. Ja, das ist quasi so das Stadium Light. Bin ich jetzt nicht ganz d'accord, weil ich würde sogar Stadium Light ausdehnen, was möchten andere? Also nicht nur, was können wir tun und wie kann man andere begeistern und mitnehmen auf die Reise, um die Ziele zu erreichen, sondern auch, was möchten andere? Was will der Kunde beispielsweise? Wie kann ich den Kunden begeistern oder die Kundin begeistern? Wie kann ich die ins Licht drücken? Wie kann ich die mitnehmen auf die Reise? Also ich würde das jetzt nicht nur für das Team sehen, sondern auch für einfach andere Menschen, ja. Und dass man die mitnimmt auf die Reise und unabhängig davon, ob die im Unternehmen arbeiten oder nicht. Und das sind die 4 Arten der Fokussierung. Und die Frage, was ich mir schon länger stelle, seit Anfang unseres Gesprächs, und wir sind ja immer wieder mal im Austausch, wenn es mal wieder um Unternehmertum oder etwaige Ideen und so weiter geht. Und ein Freund steht gerade, und mir geht es eigentlich relativ gleich, vor der Herausforderung, wie schafft man eigentlich ein strategisch gutes Content-Marketing? Und die würde ich jetzt einfach nur an die so zurückgeben, weil das finde ich auch irgendwie mittlerweile sehr schwierig, weil es einfach so einen Informationsüberflut gibt und weil es als sehr schwierig ist, an User-Generated Content zu kommen und weil lange Inhalte, also wo funktionieren lange Inhalte oder wo funktionieren kurze Inhalte oder wie kann man da den eigenen Weg gehen? Also wie kann man seinen eigenen Weg finden, weil wenn man ganze Zeit Trends nachgeht, muss man ja immer wieder sich aktualisieren und sagen, jetzt gibt es einen neuen Trend, da muss ich auch aufspringen. Da ist meine Meinung, dann verwässert die Marke oder die Identität zu einem gewissen Teil. Ich würde jetzt gerade noch, bevor ich zur allerletzten Frage komme, kurz deinen Impuls noch erfahren, was vielleicht so Content-Marketing ist, was die inspiriert oder du sagst, das funktioniert.
Also ich glaube, 2 Dinge fällen mir direkt ein. Einmal Nische, möglichst nischig sein. Also ich glaube, wenn du ziemlich nischig im Content bist, bist du natürlich so am End of the Tail, ne, so und bist sehr fokussiert, ne, so ich glaube, das ist ein großes Thema. Und ich meine, ja, wahrscheinlich hast du das auch schon genug gehört. Ich kriege das nur so aus meinem Umfeld mit, ne, so ist halt echt so der Leverage of AI, ne, also ChatGPT und Co., um eine Masse an Content zu schaffen. Du hast recht, das schafft natürlich auch eine Verwässerung. Ne? Und was ich auch ganz spannend fand, ich habe gestern einen italienischen Podcast gehört. Übrigens, das ist mein latest skill of this year. Ich bin mittlerweile italienisch B2. Ciao a tutti, mi chiamo Marian e io parlo anche un po' di italiano. Sì, dai. Das ist so mein latest thing. So, ich lerne jeden Tag Italienisch, by the way. Jeden Tag so 1-2 Stunden, wie ein Wahnsinniger. Und über Language Learning kann ich auch Stunden erzählen, aber gut. Und da das habe ich gestern gehört in einem Podcast. Es gibt so diese eine Webseite, ich müsste das im Nachgang sagen, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist von so einem Studenten gemacht worden vor 20 Jahren und die Seite gibt es immer noch. Und worum geht's? der erklärt einfach, also es gibt ja einfach, Leute haben Fragen, ne, so, wie installiert man einen Drucker, wie macht man das, ne, und die tippen das so in Google halt immer ein. Und der hat einfach für jede Frage einen Blog erstellt, ne, so, es gibt für tausende Fragen hat der diese Blogs, ne, dadurch kriegt er halt so viel über Google Traffic, das ist Wahnsinn. Und was der gemacht hat, ich weiß noch nicht, wie er das macht, aber der schaut sich, vielleicht, wahrscheinlich auch ein bisschen über Google Trends, der schaut sich halt sehr stark an, wonach gesucht wird und nach welchen Fragen gesucht wird. Und für die Fragen, wo halt sehr viel Nachfrage ist, wird dann direkt ein Artikel geschrieben, um die Leute dann ranzukriegen. Naja, das ist so sein Approach. Fand ich auch ganz spannend. Also vielleicht hilft dir eins dieser drei Themen. Ne? Ich bin jetzt auch nicht der große Content-Marketer, muss ich auch dazu sagen, aber fand ich ganz spannend als Impuls gestern.
Danke, danke. Und Gratulation zu deinen neuen Sprachskills an dieser Stelle. Und die letzte Frage vielleicht auf Deutsch beantwortet. Also im
certo,
Idealfall.
Certo, parliamo in tedesco.
Was möchtest du noch sagen, Marian?
Was will ich noch sagen? Naja, tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich kann nur wieder so Shoutout an alle in Österreich, die gründen. Ja, macht weiter. Wir brauchen mehr Gründer und hier auch wieder einfach so diese Perspektive. Es gibt nicht nur VC-backed Money, ne? Man kann auch Unternehmen gründen, man kann auch Bootstrap gründen, ne? Man kann auch kleine Firmen bauen. Man muss nicht diese große Firma bauen und ja, lernt aus meinen Fehlern, ne, die ich heute so aufgezeichnet habe und ja, wirklich fangt an langsam mit kleinen Experimenten, stellt euch die Frage, was sind die großen Hypothesen, die kritischsten Hypothesen für damit meine Firma funktioniert und wo habe ich am allerwenigsten Wissen, ne, so schaut euch diese Hypothesen als erstes an, baut kleine Experimente, fangt an mit Interviews und dann arbeitet euch so ein bisschen immer mehr durch und genau. Schaut euch vielleicht auch, da gibt es ein Buch auch, das von Strategizer, da erklären die das alles. Und ich glaube, wirklich so sehr Stück für Stück Hypothesen getrieben zu arbeiten als Unternehmer kann extrem hilfreich sein. Genau, das ist es, glaube ich, auch schon. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Robert, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Also war wieder sehr spannend, Marian. Es ist ja für mich immer wieder eine Freude, weil wir sind ja auch immer wieder im Austausch und du hast ganz andere Perspektive, ganz andere Sichtweise. Und es ist immer sehr bereichernd, auch wenn man ja voneinander erfahren kann, wie geht der andere mit Situationen um oder auch mit Rückschlägen, Fehlschlägen. Und da profitieren immer beide Parteien, finde ich. Und das ist immer wieder ein Genuss und dir weiterhin alles Gute. Und viel Erfolg beim Jahresabschluss bei deiner Kapitalgesellschaft. Der steht ja bald wieder an. Sorry an dieser Stelle. Genau. Und ja, mir freut es, wenn wir uns dann wieder hören. Und in der Zwischenzeit alles Gute. Vielen Dank.
Dankeschön. Ciao, Robert.
Ciao, ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.